meine Frage vielleicht an Sebastian, an euch alle drei. Ich habe mal gehört, it should feel like a Brexit, but it should not be a Brexit. Was meint ihr dazu? Ist das realistisch? So ein Spiel?
Das hat auch eine eigene Abkürzung. Rhino. Brexit in name only. Das ist ein sehr plausibles Szenario, glaube ich. Und zwar, ich weiß, wir sagen immer wieder dasselbe in anderen Worten, es gibt keine Mehrheit für einen harten Brexit im britischen Parlament. Und die Schachpositionen im britischen Kabinett, die Katrin heute Morgen ja sehr anschaulich erklärt hat, werden meines Erachtens immer weniger relevant, weil das Parlament auf die Hinterbeine steht, erst seit kurzem, und es wird einen harten Brexit verhindern. Da bin ich ziemlich sicher. Und wie dann dieser Brexit in name only genau ausgestaltet wird, das wissen die Götter. Aber die irische Grenze kann so gelöst werden. Ich behaupte, das UK wird in der Zollunion bleiben und wird auf der Insel Irland große Teile des Binnenmarktes beibehalten.
Also ich glaube, es gäbe eine relativ wahrscheinlich einfache Lösung. Man kann diese Übergangsperiode einfach unendlich verlängern. Also es wäre nicht das erste Mal, dass eine Übergangsperiode für 2 Jahre geschaffen wird in der Politik und am Ende dauert sie 20 Jahre an. Die EU kann damit leben. Sie hat zwar immer gesagt, das will sie nicht, aber am Schluss, wenn das so ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass diese Übergangsperiode immer wieder verlängert wird, weil es in Großbritannien nie eine Alternative dazu gibt, die eine Mehrheit findet.
Aber das Krebsgeschwür Europa würde in der Tory Party
fortbestehen. Ja,
und das ist not sustainable.
Ein Satz noch dazu. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass das Parlament im Grunde mindestens ein Jahr lang in einer Schockstarre sich befunden hat. Das Referendum war eine Katastrophe in den Augen der meisten Remainer und im Parlament sitzen vorwiegend Remainer, wie ich schon sagte. Und die haben im Grunde ein Jahr lang gebraucht, haben geguckt, was bietet das Kabinett, was bietet die Regierung an. Die Regierung hat bis jetzt wenig angeboten. David Davis, das ist der auf der britischen Seite der Brexit-Minister, den man eben ohne Papiere auf dem Foto sah, wird in der Times, in der Kolumne, wichtigsten Kolumne der Times, immer als The Art Installation David Davis bezeichnet, also als eine Art Kunstinstallation. Und David Davis wird auch in britischen Medien nur in Anführungsstrichen geschrieben, also womit sozusagen zum Ausdruck gebracht werden soll, die liefern einfach nichts und der kann es nicht. So, das heißt, das Parlament hat jetzt ein Jahr lang zugeschaut, da kommt nichts und jetzt ermannt es sich, um einen nicht feministischen Ausdruck zu benutzen. Und jetzt kommt sozusagen das Primat der Politik zurück und die Remainer auf der Linken und die doch immerhin um die 20, 30, das ändert sich, Remainer auf der Rechten, kollaborieren jetzt. Es gibt also Cross-Party Amendments, das heißt also Gesetzesvorschläge über die Parteigrenzen hinweg. Und wenn die eine Mehrheit finden wird, und da bin ich bei Martin, wird Großbritannien im Zweifel in der Zollunion bleiben. Das ist, da bin ich unterschiedlicher Meinung, keine Lösung für Irland, weil es trotzdem auch in der Mitte einer Zollunion auf der Insel weiter Grenzkontrollen geben muss. Aber es ist zumindest ein Mittelweg.
Also doch eine Fußnote der Geschichte.
Ja. Mhm. Ja. Also ich glaube, dass wir das alle zurzeit irrsinnig überschätzen, weil es auch eine Art sakrosankter Akt war, aus der EU auszutreten, ist undenkbar. Das, was wir jetzt, ich war ja vorher Mittelosteuropa-Korrespondentin und habe über Ungarn geschrieben, das hast du ja wunderbar vorhin beschrieben, Orban, der nicht mitspielt, die Polen, die nicht mitspielen, jemanden auszuschließen, ist schon unmöglich. Aber auszutreten war nicht mal gedacht. Für den Ausschluss gibt es einen Paragraphen, für den Austritt gibt es nicht mal einen Paragraphen. Das heißt, das, was wir zurzeit erleben, wird möglicherweise irgendwann eine Fußnote der Geschichte sein. Aber erstmal ist es ein Prozedere, für das sich niemand auch nur ein Szenario jemals hat vorstellen können. Und deshalb ist es so wichtig.
Okay, also ich öffne die Runde. Jost.
Ich habe eine Frage zur Rolle des Königshauses. Das hält sich ja vornehm zurück. Könnte es sein, dass die eines Tages realisieren, dass das Chaos dermaßen schädlich ist, dass sie irgendwie Stellung beziehen müssen und die Leute zur Vernunft aufrufen müssen.
Darf ich da durch?
Ja,
ich bin ja neuerdings auch Spezialistin fürs Königshaus, weil ich jetzt gerade ein großes Dossier über das Royal Wedding geschrieben habe. Also wenn ihr was über Harry und Meghan wissen wollt.
Danke, nein.
Das wird die Queen nie tun. Der Status des Königshauses und der Königin, demnächst möglicherweise eines Königs, ist Nicht-Einmischung. Sonst würde damit, wenn es eine Einmischung gäbe, das ist unthinkable, das hat es noch nie gegeben, dann würde damit im Grunde die Rolle der Monarchie in Frage gestellt. Es ist zwar offenbar so, dass die Queen im Gespräch mit der Premierministerin, was ja regelmäßig stattfindet, Fragen stellt, aber das äußerste der Gefühle, was die Queen jemals getan hätte oder getan hat, ist, dass die unterschiedlichen Völker innerhalb des UK zu mahnen, nicht zueinander zu sein. Also es wird keine Einmischung geben. Das Königshaus ist qua Definition für das gesamte Wohl des Landes zuständig, für alle Bürger und politisch neutral.
Kein Widerspruch.
Genau. Peter?
Ich habe eine Frage vor allem an dich, Katrin. Das europäische Projekt ist nach meiner Wahrnehmung von Grund auf eigentlich ein ideologisches Projekt. Und das war sicher sehr stark inspiriert von Frankreich, aber natürlich maßgebend wirtschaftlich getragen von Deutschland als dem mächtigsten Partner und Unterstützer der Franzosen. Wir wissen alle, dass seinerzeit de Gaulle ja ein Machtwort gesprochen hat und gesagt hat, wir wollen die Engländer nicht. Und ich gehe davon aus, weil er im Grunde genommen richtig erkannt hat, dass die Engländer nie die ideologischen Ziele der Idee der Europäischen Union unterstützen würden. Und wie die Entwicklung gezeigt hat, ist das ja auch richtig gewesen. Jetzt nehmen wir mal an, die Engländer gehen in irgendeiner Form daraus oder bleiben nur so, dass sie eben auf die ideologisch-politischen Ziele der Entwicklung der Union in Richtung einer stärkeren Integration nicht mehr mitreden können, dann wird ja letztendlich das entscheidende Wort Deutschland haben. Mhm. Und nach meiner Wahrnehmung war ist die Haltung Deutschlands im Grunde genommen etwas ambivalent. Sie sind Pro-Europäer, aber sie sprechen nur bedingt einer stärkeren Integration das Wort. Es wäre schon spannend zu hören, weil du bist ja auch Deutsche. Was denkst du darüber und was ist deine Prognose der zukünftigen Rolle Deutschlands in diesem Prozess?
Also ich gebe eine halbe Antwort und gebe dann an Sebastian weiter, weil der das bestimmt genauso gut beantworten kann als ich, weil er natürlich in Brüssel nochmal andere Aspekte der deutschen Rolle sieht. Erstens, wenn wir uns darauf einigen können, dass Ideologie in dem Kontext, den du benutzt hast, historisch-philosophisch bedeutet, dann ja, dann war es ein historisch-philosophisch-ideologisches Projekt. Dass die Briten sich mit dieser Denkungsweise nicht anfreunden konnten, würde ich in Frage stellen, denn die Rolle der Briten im Zweiten Weltkrieg hat natürlich auch den Gedanken der Friedensstiftung, und die EU war ja auch ein friedensstiftendes Projekt, genau wie die UN, durchaus mitbefördert. Und die Heath-Überlegung, wir treten bei, war natürlich nicht nur ökonomisch, sondern letztlich auch sicherlich der friedensstiftenden Rolle der Briten im Zweiten Weltkrieg geschuldet. So, dieses da ein Strich drunter. Ich bin auch nicht einverstanden, dass die Deutschen zurzeit ambivalent sind. Ich finde gerade, also ich halte auch diese Interimsphase, das halbe Jahr, Regierungsverhandlungen ist abgeschlossen. Es gibt wieder eine schwarz-rote Koalition in Deutschland. Ich mag sie nicht, aber das spielt hier keine Rolle. Frau Merkel ist wieder im Sattel. Frau Merkel hat sich im Wesentlichen mit Macron solidarisiert, die ziehen an einem Strang. Zurzeit gibt es eben gerade, du wirst mir gleich widersprechen, deshalb sage ich ja, er muss die zweite Hälfte der Antwort geben. Ich kann nur als Deutsche, nicht als deutsche Brüsselanerin antworten. Und ich sitze in London und meine Wahrnehmung ist, die mir die deutschen Botschafter, die immer mit Briefings und Spins kommen, die erzählen mir, wir reformieren Europa, wir werden Polen und Ungarn erziehen und dann wird alles gut. So, jetzt du.
Das Grundproblem der Europäischen Union ist ja, dass es eigentlich eine Mischform ist zwischen einem in Teilen sehr losen Staatenbund, der eigentlich machtlos ist, um es jetzt mal sehr plakativ auszusprechen, und auf der anderen Seite schon ein richtiger Bundesstaat ist, der durchaus die Machtfülle hat eines Bundesstaates wie der Schweiz und der USA. Es ist so eine Mischform. Und je nachdem, wo man hinschaut, ist es das eine oder das andere. Und viele, oder ich würde sagen, alle großen Probleme, die die Europäische Union haben, wachsen eigentlich aus dieser Ambivalenz. Und ich glaube, dass es schon natürlich auch bei manchen Fragen, und ich denke, vielleicht die wichtigste neben der Identitätsflüchtlingsfrage, die Europa in Ost und West gespalten hat, ist es natürlich die Frage, wie man mit dem Euro umgeht. Und das spaltet die Europäische Union in Süd und Nord, wo sie zwei wirklich unterschiedliche Visionen haben, wie der Euro funktionieren kann und funktionieren soll. Und da ist natürlich Deutschland und Frankreich wirklich, sind die beiden Pole, die sie widerspiegeln. Also Macron ist der Meinung, wir haben jetzt ja wie in einem Bundesstaat eine gemeinsame Geldpolitik mit der EZB in Frankfurt. Und das kann nur funktionieren, und viele Ökonomen würden ihm zustimmen, wenn wir auch eine gemeinsame Finanzpolitik haben. Weil sie in der Schweiz nicht nur eine Nationalbank haben, sondern sie haben auch eine gemeinsame Finanzpolitik. Und in den USA haben sie auch nicht nur den Fed, sondern sie haben auch eine gemeinsame Finanzpolitik. Und das wäre die Vision von Macron. Und die Deutschen sagen natürlich, nö, das geht ganz gut so, wie es ist. Wir brauchen keine gemeinsame Finanzpolitik. Wir können nur mit einer Währung. Und da wird sicher eine der entscheidenden Fragen sein, wer sich durchsetzt. Und im Zweifel setzen sich immer die durch, die am Status quo festhalten wollen. Und das sind die Deutschen.
Vielleicht nur zwei kleine Besserwissereien. Zu Peter. Ich hätte nicht ideologisch gesagt, ich hätte ideell gesagt. Oder idealistisch. Ja? Dann haben wir die ganze quasi links-rechts Palette weg. Ja? Das Zweite, einfach apropos of nothing. Es stimmt natürlich, dass die Briten, ich habe es ja selber gesagt, sich mit dem idealistischen Gedanken der EU nie abfinden konnten, aber perverserweise waren es die Briten, die die Hauptarchitekten des Binnenmarktes waren, damals in den späten 80er Jahren, also das, was du als Kronjuwel bezeichnet hast, der gesamten EU-Konstruktion hat ein britisches Copyright. Und da geht es dann irgendwie für mich logisch nicht auf, dass diese britischen Politiker, die ein derart, ich sage jetzt mal, vielleicht sind nicht alle einverstanden, vernünftiges Projekt vorangedrängt haben, nicht nach Hause gehen und sich brüsten damit und sagen, so sehen wir Europa und schaut, was wir erreicht haben. Ist nie geschehen.
Und eine kleine historische Parallele, die Schweizer haben auch den EWR ausgehandelt. Der EWR ist ein rein schweizerisches Produkt, das Blankert als Unterhändler für die ganzen EFTA-Staaten wirklich nach der Blaupause, was die Schweizer wollen und nicht wollen, hat man den EWR genauso konstruiert, wie es die Schweizer wollten. Und gedacht, die Norweger und die Schweden und die Österreicher können das dann auch übernehmen. Und dann die Einzigen, die dann nicht mitgemacht haben, am Ende sind die Schweizer, die das eigentlich auf ihr Ziel zugeschnitten haben. Aber das ist nur so eine kleine Parallele.
Ja, aber das ist ja, wenn ich das höre, ich habe das wirklich nicht gewusst und das ist hochinteressant. Und wenn ich das gehört habe, was ihr heute Morgen erzählt habt und über den Gemütszustand der Briten, da muss man sagen, die Leute sind eigentlich reif für den Psychiater.
Also ich glaube, es ist wichtig, dass man vielleicht ab und zu jetzt mal auch eine Lanze für die Briten bricht. Also ich finde, man muss halt einfach verstehen wahrscheinlich, dass wir haben in Jahrzehnten gelebt, wo es immer nur um die Wirtschaft ging und immer sehr stark eine technokratische Erklärung der Politik vorgeherrscht hat. Und ich merke das in Brüssel auch sehr stark. Das ist ja ein sehr technokratisches Projekt. Und es geht halt wirklich in die Richtung von diesem scheußlichen Wort der Kanzlerin Merkel, alternativlos. Das ist immer die Vorstellung, der Binnenmarkt, so wie er heute ist, ist alternativlos und das ist einfach gut per se, unabhängig von links oder rechts. Und ich glaube, wir leben halt in einer Zeit, in der die Identität, das Politische, die gefühlte Zugehörigkeit zu einem Ort, vielleicht gerade auch als Gegenbewegung zur Globalisierung, wieder an Bedeutung gewonnen hat. Und ich glaube, das einfach nur wegzuwischen als verrückt und irrational ist auch ein bisschen zu einfach. Also ich glaube, da kommt natürlich ein Missmut an unserer Welt zum Vorschein, die sehr kühl, nüchtern, technokratisch geformt wurde, wo aber einige Sachen überhaupt nicht gut funktioniert haben, die halt dann zu so Sachen führen wie einem Brexit-Referendum. Und ich glaube, man muss das ernst nehmen.
Darf ich nochmal auf Katrin zurückkommen? Du hast relativ vorbehaltlos die Haltung der Briten geschildert, die aus deiner Sicht ideell doch vorbehaltlos hinter dieser europäischen Einigungsidee stehen. Was sagst du dazu, wenn ich in Erinnerung rufe die berühmte Zürcher Rede von Churchill, der ja zwar für Europa die Europäische Union gefordert hat, aber gleichzeitig ganz klar gesagt hat, aber das ist nichts für uns Briten.
Ich war vor meiner Zeit.
Darf ich dazu was?
Lass mich ganz kurz was. Nein, sag du erst was und dann sag ich. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Also das gebe ich jetzt mal weiter. Beziehungsweise ich sage doch was natürlich dazu, weil anders kann ich ja wieder nicht. Diese Zweifel, die waren sicherlich, und da muss Martin natürlich eigentlich dazu antworten, die Identitätsfrage, die Insellage, das Besondere der Briten, die Empire-Geschichte, haben natürlich immer dazu geführt, dass die Briten zwar einerseits einen politischen Auftrag in Europa sahen, gleichzeitig aber auch ihre Sonderrolle immer durchaus zelebriert haben. Und diese Rede von Churchill, ich hoffe, du wirst mir nicht widersprechen, war natürlich auch ein Indiz für diese Sonderrolle. Im Grunde sind wir zu groß, zu stark und zu mächtig, um mit den kleinen Staaten auf dem Kontinent zu spielen. Andererseits wollen wir aber Teil eines Projektes sein, in das wir unsere Energie und unser Blut in zwei Weltkriegen gesteckt haben. Ich glaube, das ist durchaus verständlich. Zur Psychiatriefrage noch kurz. Mhm. Natürlich geht es nicht um Psychiatrie. Es geht darum, dass wir, je nachdem wie man rechnet, haben wir über 30 Mitspieler. Wir haben 27 europäische Staaten. Wir haben die EU-Kommission. Wir haben nicht nur London, sondern, wie Martin auch erklärt hat, diese sogenannten Devolved Nations, die Schotten, die Waliser, die Nordiren. Wir haben die Irische Republik. Dann haben wir zum Beispiel Mitspieler, die wir überhaupt noch nicht erwähnt haben, die auch noch ein Say haben in dieser ganzen Debatte, Gibraltar und Spanien, ein ungelöstes Problem. Das heißt, hier geht es nicht um Psychiatrie, sondern hier geht es um die Quadratur des Kreises und um eine tatsächlich nicht machbare Ausgangslage. Und jetzt braucht es irgendjemand, der mit einer unfassbar genialen Idee kommt und sagt, ich habe die Lösung. Und niemand weiß die Lösung. Ich wüsste sie auch nicht, ich wüsste auch kein Psychiater. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, dann heißt es immer in den britischen Zeitungen, die Briten oder May müsste doch nur sagen, ich will jetzt in der Zollunion bleiben, nur als ein gegriffenes Beispiel, und dann müsste sie ihr Kabinett im Zweifel darauf einschwören. Und wenn nicht, dann muss sie eben zurücktreten. Ja, und dann? Wer übernimmt dann? Wer macht dann diese Aufgabe? Wer führt das dann zu Ende? Wer opfert sich für eine nicht unlösbare Aufgabe? Es gibt auch im Grunde eigentlich keine Alternativen. Alternativlos im Guten wie im Schlechten, schwierig.
Also vielleicht nur eine Bemerkung zu dieser Rede von Churchill. Das ist ja ein Kapitel, das eigentlich immer falsch dargestellt wird von der europäischen Geschichte. Churchill hat ja, ich weiß nicht, war es 46 oder 47 im September. Jetzt habe ich drei Zahlen, das ist ja wie bei Juristen hier. Also auf jeden Fall, 46, glaube ich, ja, genau. Im September diese Rede gehalten in Zürich und hat ja eigentlich eine Vision von Europa ganz klar dargestellt, die eine Top-Down-Vision war von Europa. Also die Idee war, dass wirklich die Staats- und Regierungschefs, die Regierungen der Länder Europas, Kontinentaleuropas nach dem Zweiten Weltkrieg eine Union bilden, ungefähr nach dem Vorbild, also so wie das heute auch dann existiert als Europäische Union, wo aber die Macht ganz klar bei den Regierungen bleibt, also wo der deutsche Kanzler und der französische Präsident top-down eine Union schaffen. Und es gab damals ja die föderalistische Strömung in Europa, die sehr stark war. Und das Interessante ist, dass am gleichen Tag, an dem Churchill seine Rede gehalten hat in Zürich, gab es in Hertenstein am Vierwaldstätter See in der Schweiz eine Konferenz der europäischen Föderalisten. Also es war keine Schweizer Konferenz, sondern da sind Föderalisten aus ganz Europa gekommen und haben eigentlich ein Gegenmodell entwickelt, nämlich ein Europa bottom-up, nach schweizerischem Vorbild. Also die Idee war, einen Verfassungskonvent einzuberufen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg und dann eine Volksabstimmung zu machen für eine neue europäische Verfassung, für einen europäischen Staat. Und das war eigentlich die große Debatte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Churchill hat sich durchgesetzt, zum Teil mit ziemlich fiesen Tricks, gegen diese andere Vision, weil das wäre gefährlich geworden für die Briten. Da hätten sie natürlich nicht mitgemacht in diesem Hertenstein-Europa. Das wäre ein europäischer Superstaat geworden, wenn es dann geklappt hätte. Keiner weiß, ob das geklappt hätte. Also Churchill hat eigentlich von Anfang an immer gebremst. Also er wollte schon irgendwie, dass die sich zusammenraufen, nicht schon wieder einen zweiten Krieg lostreten nach 20 Jahren, weil das nicht im Interesse der Briten war. Aber die Briten hatten immer ein Interesse an einer schwachen Europäischen Union. Die Briten waren ja auch immer die, die gesagt haben, die Türken müssen unbedingt beitreten der Europäischen Union. Warum? Weil eine Europäische Union mit den Türken natürlich viel schwächer ist, weil sie noch mehr verwässert wird, weil noch mehr Probleme auf die EU zukommen. Und deshalb haben die Briten natürlich immer das Wort geredet einer großen, einer wirtschaftlich liberalen, ja, Union, aber einer letztlich politisch schwachen. Ob man das gut oder schlecht findet, eine andere Frage.
Darf ich vielleicht, ich habe mehrere Wortmeldungen. Thomas, die Psychiatriefrage vielleicht?
Ich weiß ja, wer zum Psychiater kommt, und das sind Menschen, die mit ihrer eigenen Ambivalenz nicht zurechtkommen oder eben keinen eigenen Rahmen haben, um die eigene Ambivalenz zu einer Klärung zu bringen. Ich erinnere mich gestern, wir waren vorbereitet, dass wir zuerst Fakten hören würden, die uns depressiv stimmen würden.
Wir haben sofort reagiert, wie immer. Erich und ich haben die ganze Nacht diskutiert, wie machen wir das? Und jetzt sind alle fröhlich.
Ja, und warum? Also wir sind fröhlich wegen euch. Und was mich fröhlich stimmt, ist, was ich hier wahrnehme, das ist, dass diese Krise der EU, dass das eigentlich nach meiner Deutung eine Krise ist der demokratischen, der Selbsterneuerung der Demokratie. Und auf einer höheren Betrachtungsebene sehe ich die menschheitliche Frage die, ob das eine Zukunft hat mit der Demokratie oder ob die Diktaturen übernehmen. Und ich glaube, es war auch eine Not, die der Cameron vielleicht auch zynisch einfach der Krise eine Gelegenheit gegeben hat. Das war nicht seine. Es ist die Not, die zu dieser Krise geführt hat und der wir jetzt zuschauen, wie sich diese Energie entwickelt, um die Demokratie zu erhalten. Bei den Diktatoren ist es so, dass sie vielleicht das gleiche Maß von Energie brauchen, um ihre eigene persönliche Diktatur aufrechtzuerhalten. Und hier hätte die Menschheit eine Wahl.
Sehr gut. Ja. Wollt ihr dazu etwas sagen? Dann haben wir Martin vorher, nachher Heinz.
Wir haben in den verschiedenen Ausführungen immer die Defizite oder die Probleme, die die EU selbst nicht lösen kann, auch gehört. Ich glaube eben, dass mit dem Brexit etwas weiteres zum Vorschein kommt, nämlich ein konzeptioneller Fehler, der fast katholische Ausmaße hat, nämlich man darf heiraten, aber nie scheiden. Und im Brexit-Problem haben wir die Situation, dass man noch nicht weiß, ob man scheiden will oder sich nur trennen. Und das Problem ist ja, dass wir hier eine Patchwork-Familie haben, eine moderne Patchwork-Familie, die eigentlich zusammen ganz gut gelebt hat und sich jetzt trennen oder eben scheiden will. Und wo liegt das Problem? Das Problem liegt immer bei den Kindern. Hier haben wir nicht nur Kinder, hier haben wir auch Kegel. Und dann ist es noch bei den Finanzen. Und eigentlich sollte man ehrlich sein, wenn man sich trennen oder scheiden will, dann sollte man eben gegenseitig diese Probleme ansprechen. Und ich glaube,
die Engländer sind nicht ganz ehrlich in der Sache, weil sie immer noch diese imperiale Mentalität haben, was die Finanzwelt betrifft. Nicht? Sie glauben, London bleibt nach wie vor der größte Finanzplatz und das lässt sich dann regeln. Wirtschaftlich mag das stimmen, aber es ist nicht kongruent mit den politischen Zielen. Und es werden eben da so viele Dinge vermischt, dass eben eigentlich die Quadratur des Kreises möglich sein sollte, was nie der Fall sein wird. Nicht? Und deshalb sollten wir uns überlegen, scheiden oder trennen. Trennen wäre meiner Meinung nach die sinnvolle Lösung. Dann muss man nämlich über die Frage der Kinder und der Kegel, das wären dann eben die Außenstationen wie Gibraltar, Irland, Nordirland und eben die ganze dubiose Finanzwelt, die England außen vor lässt, müsste dann nicht auf einen Schlag gelöst werden. Ne?
Aber Martin, du argumentierst jetzt, Schweizer ist rationell. Und wir haben ja gerade gehört heute Morgen, dass die Ratio vorne weg.
Aber wir haben ja auch gehört, dass wir nicht zum Psychiater gehen. Ne?
Nein, aber, ja. aber das Problem ist ja, also trennen, scheiden. Also die Situation ist ja die, Großbritannien ist gewissermaßen der Ehegatte, der raus will aus der Ehe, also kein Sex mehr, kein gemeinsames Schlafzimmer, aber im gleichen Haushalt wohnen bleiben, nämlich dem Binnenmarkt. Also wenn ich das mit der Trennungsanalogie nehme. Und da sagt eben die Frau, die EU, aber die Regeln, die mache ich im Haus. Also du kannst schon bleiben, aber dann musst du die Hausschuhe dann anziehen, wann ich das will. Und das wollen die Briten nicht, was wir Männer ja auch verstehen. So einfach ist das. Deshalb geht das nicht.
Ich glaube, es war der luxemburgische Ministerpräsident, der vor ein paar Monaten ganz treffend auf den Punkt gebracht hat, indem er sagte, die Briten waren bisher drin und hatten alle diese Opt-outs. Und jetzt wollen sie raus und wollen alle diese Opt-ins. Das heißt, der marginale Unterschied, wenn man vielleicht über 10 Jahre schaut, vorher, nachher, mag gar nicht so groß sein. Und dann sind wir wieder bei Brino.
Heinz und dann Pedro.
Ich möchte mir erlauben, eine kurze Abweichung noch zu machen, weil, was Herr Aliot gesagt hat, hätte man ja England ersetzen können durch die Schweiz in vielen Dingen. Und wenn wir Herrn Ramsbeck hier haben, die Frage, wie sieht er eigentlich die Schweiz, ist dieser Reset-Knopf von Gassis von Wirkung und können wir, also ich zumindest, hoffen, dass die EU uns pfleglicher behandelt, als sie jetzt sich gegenüber England bewegt.
Also die EU, also die Schweiz war ja eigentlich nie ein Thema in Brüssel, bis zum Brexit. Und seit der Brexit-Realität ist es die Schweiz ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Aber nicht wegen der Schweiz, sondern weil alles, was mit der Schweiz zu tun hat, auch mit dem Brexit zu tun hat. Weil genau, also das war wirklich auch für mich, ich habe immer an das denken müssen bei den Ausführungen von Martin. Es sind genau die gleichen Fragen wie in der Schweiz. Man hätte eigentlich manchmal einfach die Ländernamen ersetzen können. Und in der EU ist es eben so, dass die Briten schauen sehr genau, was mit der Schweiz läuft. Ja? Also als Schweizer Korrespondent waren sie bis zum Brexit ein komplett unwichtiger Journalist. Und heute ist es so, dass immer wieder FT und BBC und Economist Journalisten zu uns kommen und sagen, wie ist das genau im Emirate zwischen der Schweiz und was ist da genau geregelt und wie ist das genau bei der Personenfreizügigkeit, was ist dieser Inländervorrang Leid, von dem Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, also die britischen Journalisten. Und die EU ist deshalb besonders hart mit der Schweiz, weil die EU natürlich ein Exempel statuieren will an der Schweiz, an die Adresse der Briten, um zu sagen, seht her, die Schweizer, die haben nicht schlecht verhandelt, aber die haben nichts gekriegt. Und die werden auch nichts kriegen, weil ihr auch nichts kriegen werdet. Also das ist, glaube ich, schon der Mechanismus. Auch zum Beispiel diese ganze Geschichte, ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, mit der Börsenanerkennung, die nur befristet der Schweiz gelegen gegeben wurde, das war ein Brexit-Entscheid. Das hatte nichts mit der Schweiz zu tun. So wurde es mir zumindest von gewissen Diplomaten erzählt. Das heißt, aber ich glaube, in der Schweiz ist man eben anders als in Großbritannien. Seit Jahrzehnten beschäftigt man sich mit der Frage. Und diese Frage, wollen wir lieber draußen sein und Opt-ins haben oder drin sein und Opt-outs, diese Frage, die haben alle Schweizer schon fast mit der Muttermilch aufgesogen, weil seit Jahrzehnten darüber diskutiert wird und man kann eine vernünftige Debatte darüber führen, weil die Leute wissen ungefähr, jene, die sich interessieren, was ist der Unterschied zwischen Vollmitgliedschaft, EWR, bilaterale Rahmenabkommen. Und ich glaube, dass im Moment einfach in der Schweiz die Stimmung dreht. Also die Stimmung dreht nicht in der EU, sondern in der Schweiz dreht die innenpolitische Stimmung im Moment, unter anderem auch dank Herrn Cassis. Und die Leute, glaube ich, haben einfach so ein bisschen diesen ganzen Diskurs satt und wollen jetzt einfach eine Lösung. Sie wollen das Problem jetzt mal gelöst haben, egal ob sie die EU gut oder schlecht finden. Aber ich glaube, dieses Rahmenabkommen hat wahrscheinlich im Moment so gute Chancen wie noch nie, aus verschiedenen Faktoren, unter anderem aus dieser neuen Sehnsucht nach Mitte und Vernunft.
Aber das mit dem Überdruss, das haben wir natürlich in Großbritannien reichlich auch. Ich fürchte, das Jammertal wird noch wesentlich länger dauern, aber die Stimmung ist weit verbreitet. Ich kann das Zeug nicht mehr hören.
Pedro?
Die EU ist ja ein Teil der Welt. Und 500 Millionen oder sowas haben wir in der EU und es gibt 7 oder 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Es gibt genügend Parteien, Amerika oder Russland oder China, die eigentlich gar kein Interesse haben an einer tollen EU. Was meinst du, dass das doch auch einen Einfluss hat, dass die EU sich zusammenraufen wird, weil eben von außen her entsprechendes passiert, ob das jetzt der Putin ist oder die Chinesen?
Ja, sicher. Also das hat sicher auch dazu geführt, dass die EU versucht, geschlossener aufzutreten, weil doch der eine oder andere begriffen hat, das ist ja so ein bisschen das Narrativ von Macron auch, also in dieser Welt, die immer multipolarer und immer globalisierter wird, haben wir nur eine Chance als Europäische Union, wenn wir geschlossen auftreten. Dass Russland und China da eine Rolle spielen, das war schon lange klar. Jetzt ist natürlich die neue Situation, dass bisher eigentlich die USA die Schutzmacht waren für die Europäische Union. Also die EU war ja eigentlich, ist ja im Biotop der amerikanischen Einflusssphäre nach dem Zweiten Weltkrieg. Während des Kalten Krieges konnte die EU gedeihen. Und seit dem Ende des Kalten Krieges haben sich da neue Fragen gestellt. Aber die Amerikaner haben sich immer noch als die Schutzmacht gesehen. Und das erodiert. Nicht erst mit Trump, das hat schon unter Obama angefangen, aber das erodiert. Und das ist natürlich eine der großen Fragen, die sich die Europäer stellen müssen. Können wir auch ohne die Unterstützung der Amerikaner als eigenständige Macht bestehen? Und diese Frage ist eine sehr schwierige für die Europäische Union.
Weitere Fragen? Bemerkungen? Dann habe ich noch eine Frage. Also ein bisschen provokativ, komm nochmal zurück. Wir hatten ja heute Morgen dieses wunderschöne Rollenspiel und ich war kurz Boris Johnson. Ich fühlte mich nicht sehr wohl in dieser Rolle. Ich möchte wissen, glaubt der Mann, was er sagt?
Not a word. Was ist seine... Also dann ist doch der Populismus. Du hast heute ein bisschen differenziert. Ein Populismus, also der Populismus, der einfach eine Grundstimmung im Volk nimmt und das instrumentalisiert. Ja, ja. Du hast aber ein bisschen etwas noch differenziert.
Mit der Identitätspolitik. Genau. Ja, ich möchte jetzt nicht eine 45-minütige Vorlesung über die Unterscheidung halten. Vielleicht sind sie doch näher beisammen, die beiden Begriffe, als ich das gemeint habe. Aber es schien mir, die Identitätspolitik schien mir griffiger für die britische Situation im Moment. Boris Johnson ist ein Clown. Und zwar ein egomanischer Clown. Es geht in seinem Leben nur um 3 Dinge. Boris, Boris, Boris. Nichts anderes. Und gelegentlich, selbst als schweizerischer Berichterstatter, sträuben sich meine Haare, wenn ich sehe, dass in einer derartigen Situation, in der sich das Vereinigte Königreich im Moment befindet, was Brexit betrifft, und the clock is ticking, dass Leute wie Boris Johnson immer noch diese Sandkastenspiele spielen, wann werde ich Premierminister. Es ist widerlich, es ist widerlich. Und er hat noch nichts zur kreativen Diskussion in dieser Frage beigetragen und ich bin eigentlich persönlich davon überzeugt, dass er die Fähigkeit verloren hat, wenn er spricht, sich bewusst zu sein, ob er lügt oder die Wahrheit sagt.
Okay. Ja.
Nach meiner Meinung ist es ein genialer Schachzug gewesen von Theresa May, ihn einzubinden ins Kabinett. Als Außenminister kann er nicht so viel kaputt machen, weil er in der Brexit-Debatte keine große Rolle per se spielt in seinem Ministeramt. Er ist für das Gleichgewicht im Parlament nicht unwichtig, ist aber gleichzeitig Blitzableiter für Sie, weil wann immer man sich ärgern möchte, ärgert man sich über ihn. Und ist natürlich als einer, der die Leave-Kampagne mitgestartet hat, mitbetrieben hat, im Zweifel auch der, der es zum Schluss abkriegt.
Ja, das stimmt, nur, ich kann dir in keinem Punkt widersprechen, nur wir wissen mit ziemlich hoher Sicherheit, dass Boris Johnson, der damals noch eine Kolumne im Daily Telegraph für 250.000 Pfund pro Jahr hatte, für den Februar 2016, als Cameron das Referendumsdatum verkündete, zwei verschiedene Kolumnentexte vorbereitet hatte. Der eine Text Leave, der andere Remain. Das sagt alles.
Gut, wenn keine Fragen mehr da sind, würde ich sagen, tun wir hier mal einen Punkt setzen. Ich bedanke alle drei ganz, ganz herzlich für diesen wirklich eindrucksvollen Morgen. Ja. 12:30 Uhr.